Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Paulus Müller, hallo. Wie finden Vögel ihren Weg ins Überwinterungsgebiet über tausende Kilometer auf andere Kontinente und das ohne, dass ihre Eltern ihnen den Weg je gezeigt hätten? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich mein Gast heute schon seit einigen Jahren und schaut dabei zum Beispiel auf die genetischen Grundlagen des Vogelzuges. Miriam Liedvogel ist Evolutionsbiologin, Professorin für Ornithologie an der Universität Oldenburg und sie ist Direktorin der Vogelwarte Helgoland mit Sitz in Wilhelmshaven. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Frau Liedvogel.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und ich glaube, wir müssen als erstes noch jemanden vorstellen, der oder die in unserem Gespräch auch immer wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Wen hören wir da, Frau Liedvogel?
Die Mönchsgrasmücke.
Wunderschönes Lied, das sie da zwitschert. Ist so ein kleiner, gräulicher Vogel, den man aber gut erkennt an dieser Haube, ne?
Genau, die Männchen, die haben so diese namensgebende schwarze Kappe, die Weibchen haben eine braune Kappe. Und man kennt die Mönchsgrasmücke wahrscheinlich wirklich primär über den Gesang. Also sie ist eher, also es ist jetzt nicht so wie so ein Rotkehlchen, das sich eigentlich immer sehr gerne präsentiert, sondern die Mönchsgrasmücke, die hockt schon gerne im Gebüsch und trillert da eben so vor sich hin. Ja. Aber wenn man sie sieht, dann erkennt man sie an der schwarzen Kappe.
Diese Mönchsgrasmücke ist sozusagen der Vogel ihrer Wahl in ihrer Forschung. Warum ist die Mönchsgrasmücke so geeignet?
Ja, die Mönchsgrasmücke ist deswegen so spannend für uns, weil innerhalb derselben Art wird quasi die gesamte Palette, was man an Zugverhalten zeigen kann, ausgeübt. Also im Verbreitungsgebiet von dieser Art gibt es Standvögel, also Vögel, die überhaupt gar nicht ziehen. Und dann gibt es Kurzstreckenzieher, Mittelstreckenzieher, auch Langstreckenzieher. Und zusätzlich zu dieser Variabilität in der Distanz, die der Vogel zieht, zieht er auch in unterschiedliche Richtungen. Also es gibt Vögel, die ziehen südöstlich ums Mittelmeer rum und andere ziehen südwestlich im Herbst ums Mittelmeer rum. Und das ist alles innerhalb derselben Art. Und wenn man die Genetik von so einem Verhalten untersuchen will, dann ist das von großem Vorteil, weil man, das ist dieselbe Art und diese Unterschiede sind genetisch determiniert. Also können wir, wenn wir Verhalten mit genomischen Variationen korrelieren, relativ gut eingrenzen oder kriegen eine ganz gute Idee dafür, wo wir schauen müssen, wo im Genom molekular ein Verhalten gesteuert wird.
Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, da reden wir noch drüber. Ich will aber erstmal wissen, was fasziniert Sie denn so am Vogelzug?
Also was mich besonders am Thema Vogelzug interessiert und fasziniert, ist so diese Variabilität. Es gibt so diese Schwärme, die wir vielleicht kennen, wenn wir mal am Wattenmeer waren oder so, dann sind da wirklich riesengroße Formationen von ganz, ganz vielen Individuen, die sich zusammensammeln und dann sich auf ihre Reise machen. Oder wir kennen Störche, die tagsüber teilweise im Familienverband oder so ziehen. Und was mich eigentlich ganz besonders fasziniert, sind kleine Singvögel. Und zwar ziehen die nachts und die ziehen alleine. Also die ziehen ohne ihre Eltern. Also wenn jetzt eine Mönchsgrasmücke jetzt irgendwie anfängt, aus dem Ei zu schlüpfen, erstmal erste Flugversuche zu starten. Und die wird, wenn es dann Herbst wird, alleine und zwar nach ihren Eltern sich auf den Weg machen, tausende von Kilometern, eben hatten Sie schon gesagt, auf einen anderen Kontinent aufziehen. Und die kriegt das alleine hin. Die zieht irgendwo hin, wo sie noch niemals war und sie kommt punktgenau da an. Und die Frage, wie das funktioniert, das ist im Prinzip das, was mich fasziniert und woran wir arbeiten.
Okay, und dann ist es auch logisch, dann nach den Genen zu gucken, denn irgendwo muss das ja in dem Tier sozusagen gespeichert sein, wo es hinfliegen soll und dass es das auch weiß. Aber das ist ja nicht immer so, ne? Also es gibt ja auch Vögel, die müssen das lernen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es so ein Wiederansiedlungsprojekt von Waldrappen. Das sind ja auch sehr, ich sag mal, abgefahrene Vögel, die sehen irgendwie lustig aus, mit so einem kahlen Kopf, relativ große Tiere. Da ist es so, am Bodensee werden die wieder angesiedelt. Da müssen dann die Leute, die das machen, mit denen über die Alpen fliegen, damit sie lernen, wo sie hin müssen.
Genau, es gibt eben so unterschiedliche Zugstrategien. Also nicht jeder zieht alleine, nicht jeder zieht jemanden hinterher und kann jemandem folgen. Und es ist auch nicht so, dass ausschließlich die Genetik eine Rolle spielt, sondern wie bei allem im Leben ist eigentlich immer so eine Mischung aus allem dabei. Also auch eine Mönchsgrasmücke wird lernen. Ja, wenn die den ersten Zug macht, dann wird die sich Landmarken merken und wird beim nächsten Mal, wenn sie dann wieder dieselbe Strecke zieht, besser sein und sich das zunutze machen, was sie auf dem ersten Zug erfahren hat. Und der Waldrapp, der würde wahrscheinlich alleine, ja, erstmal ist er hoffnungslos verloren und der zieht auch nicht alleine, sondern die ziehen schon in so Verbänden und werden dann eben von so einem Gleiter geführt und werden auch darauf geprägt, so ein bisschen. Aber das ist eben sehr variabel. Nicht jeder hat die gleiche Strategie und nicht bei jeder Art ist die Genetik gleich wichtig oder gleich prominent oder gleich entscheidend wie bei einer anderen Art.
Also das Spannende am Vogelzug werden wir gleich noch vertiefen. Ich würde gerne noch mal klären, für die Menschen, die sich mit der Welt der Vögel beschäftigen, kennen die Vogelwarte Helgoland, das Institut für Vogelforschung. Aber ich glaube, wir müssen mal für alle anderen klären, was ist das für eine Einrichtung?
Ja, das ist ein Forschungsinstitut, das ist ein unabhängiges Forschungsinstitut und wir haben unseren Hauptsitz in Wilhelmshaven und wir haben eben diese Vogelwarte auf Helgoland, wo ursprünglich auch mal der Sitz des Instituts war, schon lange, lange her.
100 Jahre Geburtstag wurde gefeiert, ne?
Genau, mit großer Briefmarke, ja.
Genau.
Ja, und das ist in der Tat auch die zweitälteste Vogelwarte überhaupt. Und so eine Vogelwarte ist, das ist einfach so ein, naja, eine Vogelwarte, wo nach bestimmten Standards und in einem bestimmten Muster regelmäßig Vogelbringung stattfindet. Und Vogelmarkierung oder Vogelbringung ist ja so eine Methode, mit der wir sehr, sehr viel über den Vogelzug überhaupt rausgefunden haben. Also über Vogelmarkierung können wir Individuen identifizieren und da wissen wir, wo ein Vogel war, wenn er beringt wird und wenn der irgendwo wiedergefunden wird oder wieder gefangen wird. Dann wissen wir ziemlich viel darüber oder sehr viel mehr, als wir jetzt mit dem Fernglas zum Beispiel einfangen können, welche Strecken der zurücklegen kann. Und über diese standardisierte Datenerhebung, speziell jetzt auf Helgoland, wissen wir zum Beispiel auch, wie sich Zeitfenster oder Zeitdynamiken vom Vogelzug verändern. Und das kann man dann im Kontext des Klimawandels zum Beispiel anschauen. Also wir wissen, dass die meisten Singvögel einige Wochen früher, im Frühjahr auf Helgoland antanzen, da auftauchen, also im Vergleich zu vor 100 Jahren.
Also das weiß man einfach, weil es so lange schon Aufzeichnungen da gibt.
Genau, man kann ja jedes Jahr anhand der Daten dann bestimmen, wann ist der erste Vogel aufgetaucht, der erste Vogel einer Art, der erste Vogel von Kurz-, Mittel-, Langstreckenziehern und wann ist so das grobe Mittel, wann kommen die an und wann fliegen die wieder weg und wie verschiebt sich das im Verlauf über die verschiedenen vielen Jahre hinweg. Und das wird alles früher.
Nun ist Helgoland ein besonderer, wirklich sehr, sehr schöner Ort. Wie oft dürfen Sie denn da sein?
Ja, wie oft darf ich da sein? Ich bin viel zu selten da. Wir haben aber zwei feste Mitarbeiter, die sind immer ganz ums ganze Jahr herum immer auf Helgoland und machen eben diese Beringung und diese Aufzeichnung. Und dann haben wir einige Freiwillige, die auch immer für ein Jahr auf der Insel leben und arbeiten und viele, viele Praktikantinnen. Wir sind eigentlich immer Jahre vorweg eigentlich schon ausgebucht und muss immer gut koordiniert werden, dass da immer noch genug Platz für alle ist, die da arbeiten möchten, die da mal mithelfen möchten.
Ja, dann ist es besonders gemein, dass Sie nicht so viel Zeit haben, da zu sein. Was sind denn Ihre Aufgaben eigentlich als Direktorin der Vogelwarte Helgoland?
Boah, das ist sehr, sehr vielfältig. Also das, was ich glaube ich am besten kann, ist Forschung. Also forschen mit meinen Doktorandinnen, Postdocs, Masterstudierenden, viel Lehre auch an der Uni Oldenburg. Das ist aber auch Koordination, wie bauen wir unser Tierhaus neu um, welche Vogelvolieren werden wie ausgestattet für bestimmte Experimente, die wir dann realisieren wollen. Es ist auch viel Verwaltung. Es ist viel Papierkram. Es ist, ich bin oft am Ministerium. Das sind so Sachen, die habe ich vorher nie gemacht.
Es ist ja eine Einrichtung des Ministeriums, ne?
Es ist eine Einrichtung des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen, genau. Das ist, ja, spannend.
Aber wenn Sie sagen Volieren, also es zwitschert dann schon ganz ordentlich an Ihrem Arbeitsplatz. Also da sind dann auch lebende Vögel drumherum.
An unserem Arbeitsplatz zwitschert es sehr, ja. Also wir sitzen in Wilhelmshaven und wenn man das sich auf Google Maps anschaut oder so, dann sieht man irgendwo so eine grüne Oase und da ist die Vogelwarte. Also es ist wirklich so ein altes Fort. Das ist so von Wasser umgeben, sind sehr hohe Bäume, viel alter Baumbestand. Wir haben sehr viele Wasser, Sing, alle möglichen Vogelarten. Ja, es ist immer laut. Frösche haben wir auch. Also es ist eigentlich immer, ja, man sitzt draußen. Das ist schon sehr, sehr klasse da. Also man hat nicht das Gefühl, ich sitze jetzt mitten in der Stadt.
Ja, das hört sich nach einem wirklich guten Arbeitsplatz an. Der erste Song, den Sie mitgebracht haben, ist wahrscheinlich der berühmteste Song über einen Singvogel in der Popgeschichte. Nicht die Mönchsgrasmücke, sondern die Amsel Blackbird im Original von den Beatles. Sie haben sich die Version des Jazzpianisten Brad Mehldau gewünscht. Warum dieses Lied?
Ja, also diese Interpretation von Brad Mehldau, die finde ich absolut faszinierend. Und die Amsel ist ja so ein Allerweltsvogel eigentlich. Und trotzdem super schön. Ja, also ich finde den Gesang der Amsel absolut großartig. Und für mich ist das absolut, ja, fantastisch eingefangen in diesem Lied oder in dieser Interpretation dieses Beatles-Songs. Das ist so, ja, unscheinbar, aber trotzdem unglaublich faszinierend. Ich finde das großartig.
Dann hören wir jetzt Blackbird von Brad Mehldau gespielt vom Album The Art of the Trio One. Eine wirklich wunderschöne Interpretation des Beatles-Songs Blackbirds haben wir hier gehört in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, gespielt von Brad Mehldau. Frau Liedvogel, wir müssen dringend über Ihren Namen sprechen. Eine Vogelforscherin, die Liedvogel heißt, wahrscheinlich werden Sie da ständig nachgefragt, aber woher kommt der Name?
Ja, woher kommt der Name? Es gibt nicht so viele Liedvögel. Es gibt von väterlicherseits jemanden, der da in der Ahnenforschung unterwegs ist. Und ich glaube, ich weiß gar nicht so genau, wo der herkommt, aber so eher so Odenwald. Also aus dem Süden mehr.
Und ist denn irgendwie klar, was die Bedeutung ist? Also wie kommen Menschen dazu, dann Liedvogel genannt zu werden? Haben Sie da eine Idee?
Keine Ahnung, ja. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich als Kind das blöd fand, weil ich meine, als Kind, ja, wenn man dann irgendwie so einen Namen hat, wo man gehänselt werden kann,
das
ist halt total bekloppt, ja. Ja, also mittlerweile finde ich es super schön. Aber es ist schon ein Name, der, ja, werde ich ständig drauf angesprochen. Ursprünglich eigentlich von meinem Geigenlehrer, der immer meinte, ja, Nomen est Omen. Und also der hatte eher so dieses
Lied
da drin, primär im Hinterkopf, als er von Nomen est Omen sprach. Aber das mit der Musikerkarriere ist gewaltig in die Hose gegangen. Nein, also ist nicht gewaltig in die Hose gegangen, aber es ist einfach, ja, ist nichts geworden.
Aber okay, Sie hatten ja zwei Optionen, entweder Lied oder Vogel, und haben sich dann für genau. Vogel entschieden, und das hat ja funktioniert. Sie sind 1977 in Freiburg im Breisgau, ganz im Süden Deutschlands geboren, also ganz weit weg von dort, wo Sie jetzt leben. Wie sind Sie aufgewachsen?
Wir sind, ich habe eine Schwester, wir sind in so einem kleinen Dorf eigentlich aufgewachsen, waren viel draußen, haben viel von der Welt gesehen. Also unsere Eltern haben uns immer viel mit auf Reisen genommen. Wir hatten irgendwie so einen VW-Bus, damit sind wir oft losgetuckert, sind einfach irgendwo stehen geblieben und dann da gewesen, Steine geklopft, Muscheln gesammelt, Schnecken gesammelt,
Das heißt, die Natur war damals schon irgendwie Teil Ihres Lebens offenbar.
Ja, wir waren immer viel draußen und ich fand das immer super spannend. Ich glaube, für meine Eltern war das irgendwie manchmal nervig, wenn ich jeden Stein umdrehen musste und jeden Käfer von oben unten anschauen wollte. Aber mein Vater ist auch Biologe, der hat eher so an Pflanzen gearbeitet. Aber es war schon immer was, was eine große Bedeutung für mich hatte und mir viel Spaß gemacht hat.
Und auch die Vögel?
Vögel auch, aber gar nicht so primär. Also Vögel waren schon immer was, was ich toll fand und was mich irgendwie dann primär über den Gesang, glaube ich, fasziniert hat. Und viele meiner Sommer habe ich auf Fehmarn verbracht. Und da war auch so ein, Wallnau ist da so ein Vogelwasserschutzgebiet, wo dann schon auch Vogelzug erstmals für mich, also es war immer so ein Urlaubsding, dass ich da irgendwie im Vogelzug mehr mitbekommen konnte als sonst. Also das war sonst bei uns zu Hause, war der Vogelzug jetzt nicht so das Primäre, was mich irgendwie an Vögeln fasziniert hat. Und insgesamt, Vögel waren eine von vielen Sachen, die ich toll fand und die ich auch immer noch toll finde.
Die Musik haben Sie schon angesprochen. Sie haben dann als Kind auch angefangen, Instrumente zu spielen und eben viel Musik gemacht, oder?
Ja, genau. Musik war neben draußen sein und lesen, glaube ich, auch so eine Hauptsache bei uns zu Hause. Bei uns war immer viel Musik, also viel klassische Musik. Ich habe Blockflöte, wie man das so macht. Blockflöte
irgendwie. Der klassische Einsteiger, genau.
Ja, da hatte meine Mutter, glaube ich, in der Sandkiste irgendwie eine andere Mutter, die sich dann irgendwie erbarmt hat, mir mit. Also ich war da relativ jung, als ich Blockflöte angefangen habe zu spielen, weiß ich nicht, 3 Jahre oder so. Und dann habe ich da halt da Blockflöte gespielt. Und da, wo ich herkomme, da im Süden, gab es auch einen Blockflötenkreis. Glaube ich auch nicht so häufig, aber da konnte man von Piccolo bis Bassflöte alles spielen, das habe ich auch gemacht. Und dann hatten wir oft so Blockflötenkonzerte und der Leiter von diesem Blockflötenkreis, der hat immer großen Wert darauf gelegt, dass man so wie die Orgelpfeifen aufgereiht stand. Und da ich als Kind immer sehr klein war, ich bin immer noch nicht die Größte, aber musste ich immer in der gleichen, also ich musste immer an der Sopranflöte spielen, weil ich einfach nie größer wurde und dann irgendwie auch mal bei den größeren Flöten mitspielen durfte.
Also da hätte es gerne auch mal eine andere Flöte sein können, eine Altflöte oder?
Ja, ich habe die anderen Flöten auch gespielt, aber bei den Konzerten durfte ich das nie machen.
Das ist ja wirklich gemein. Aber dann haben Sie vorhin schon die Geige erwähnt. Von der Blockflöte zur Geige ist es ja auch klassisch, dass man dann nach der Blockflöte, wenn man die Welt der Musik kennengelernt hat und auch das Musiklesen kennengelernt hat, dann nochmal sich weiterentwickelt. Also Geige.
Ja, Geige. Vor der Geige habe ich am Klavier auch angefangen zu spielen. Wir hatten zu Hause kein Klavier und ich hatte mir immer, also mein riesengroßer Wunsch war, irgendwie so ein Klavier zu haben. Aber ich wusste auch, dass es ein bisschen unverschämter Wunsch ist, so sagen, ich wünsche mir ein Klavier. Und ich weiß, dass ich meinen Eltern manchmal erzählt habe, so eine Oktave, ja. Ich wollte ja nicht ein ganzes Klavier, aber eine Oktave. Was meine Eltern dann irgendwie sehr auch vor Herausforderung gestellt hat, weil so eine Oktave ist ja jetzt irgendwie auch nicht einfacher zu organisieren als ein Klavier. Aber irgendwann kriegte ich tatsächlich ein Klavier zu Weihnachten von meinem Großvater und meinen Eltern. Und dann habe ich angefangen, Klavier zu spielen, auch sehr gerne. Und ich habe immer gerne mit anderen zusammengespielt. Und wenn man Klavier spielt, dann muss man schon wirklich richtig, richtig gut sein, dass man da mal mit
als Solistin dann vielleicht, genau.
Und das war für mich irgendwie klar, das ist nicht meine Liga. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was könnte ich denn dann machen? Irgendwas, womit ich besser auch im Orchester mitspielen kann. Und so bin ich zur Geige gekommen. Ich war auch auf einer Schule, wo wir hatten Musik als Hauptfach. Also wir hatten sehr viel Musik auch. Dann habe ich mal die Geige probiert. Also nicht nur einfach probiert, sondern es war schon was, wo ich dachte, das kann ich mir gut vorstellen. Da hatte ich auch einen ganz tollen Geigenlehrer, der mich da eigentlich sehr, sehr schnell so weit gebracht hat, dass ich auch im Schulorchester mitspielen konnte und dann in anderen Orchestern. Und ja, ich habe wirklich leidenschaftlich gerne im Orchester gespielt.
Warum?
Ich weiß nicht, so dieses seine eigene Stimme spielen und trotzdem so Teil von diesem ganzen großen, vollen Klang zu sein mit anderen zusammen, fand ich, ja, macht mich glücklich. Also hat mich immer sehr, sehr glücklich gemacht.
Ist das denn jetzt noch Teil Ihres Lebens, Orchester spielen oder überhaupt Musik machen?
Nein, also eigentlich gar nicht. Und das ist schade und das ist was, wo ich immer noch denke, ach, wenn ich irgendwie mal wieder Zeit habe, dann muss ich das mal wieder richtig anfangen. Das ist eigentlich ein bisschen eingebrochen, als ich angefangen habe zu studieren. Also ich habe wirklich immer zu Schulzeiten in drei Orchestern gleichzeitig gespielt und hätte das eigentlich, glaube ich, gerne auch im Studium weitergemacht. Und ich weiß, also ich habe angefangen zu studieren in Heidelberg und da gab es natürlich auch ein Uni-Orchester. Und da musste man vorspielen. Das habe ich nicht gemacht. Das fand ich ganz oft ganz schrecklich, wenn ich alleine irgendwie auf so einer Bühne vorspielen musste. Das war, ja, habe ich mich vorgedrückt und so im Nachhinein denke ich, ach, hätte ich das mal gemacht? Habe ich nicht gemacht und ja, so bin ich nie im Uni-Orchester angekommen.
Würden Sie sagen, dass das Musikmachen und die viele Erfahrung damit, das Spielen im Orchester, Ihnen heute noch hilft sozusagen bei der Arbeit, die Sie machen? Also glauben Sie, dass Musikmachen auch einen weiterbringen kann in anderen Lebensfeldern?
Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich glaube schon, dass ein Teil von so einem musikalischen Klang ist ja auch, dass man nicht nur eben im Vordergrund steht und da seine, keine Ahnung, den Solistenpart irgendwie übernimmt, sondern dass man eben auch unterstützt und sich oft zurücknimmt und dann anderen die Bühne überlässt und wie das so koordiniert wird. Ich glaube, das ist schon was ich viel mache jetzt in meiner Arbeit, ja. Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich glaube, das, ja, könnte ich sagen, ist gut, ja.
Es ist ja spannend, in den Schulen wird viel drum gekämpft, welche Fächer sozusagen mehr gefördert werden. Und im Moment ist es ja so ein Trend, dass die MINT-Fächer, naturwissenschaftliche Fächer, Mathematik, Informatik und so, dass die mehr gefördert werden. Und da fällt dann manchmal Kunst und Musik so ein bisschen hinten runter. Und da frage ich mich halt manchmal, ist das wirklich sinnvoll? Also kann nicht die Musik gerade auch bei diesen Fächern irgendwie helfen?
Ja, ich glaube, also oft wird Musik und oder Kunst, also ich sehe das irgendwie bei unseren Kindern so ein bisschen, dann wird auch irgendwie so verschult halt unterrichtet. Und was für mich bei Kunst und Musik so das Wichtige ist und so das eigentlich auch das Essentielle ist, so dass diese Freiheit, ja, dass man kreativ irgendwo eintauchen kann, ohne dass man von vorne genau weiß, was das Ziel ist, sondern dass einfach so das Entwickeln von Bildern oder Tönen oder irgendwelchen Tonfolgen ist das Ziel oder ist das, was einen glücklich machen kann. Und dafür ist, glaube ich, in der Schule ganz oft, das kommt natürlich auf Schulen immer an, aber ja, das wäre, glaube ich, gut, wenn da mehr Raum für wäre.
Sind Sie hinterher, dass Ihre Kinder diesen Raum auch kriegen?
Ich biete ihn an. Bisher unsere Kinder sind da noch nicht so drauf angesprungen. Nee, niemand möchte bisher Instrumente lernen. Was ich so ein bisschen schade finde, wo ich manchmal denke, ach ja, wenn da jemand anfängt, nochmal Geige oder irgendwie so in die Hand zu nehmen, würde ich, glaube ich, mitmachen.
Wir hören jetzt das nächste Stück und zwar den ersten Satz aus Tschaikowskis Violinkonzert D-Dur Opus 35. Wieso haben Sie sich dieses Stück ausgesucht von Tschaikowski?
Das ist für mich ein besonderes Stück, weil das ist das erste große Konzert, was ich in meiner Erinnerung habe, wo ich mitgespielt habe, also natürlich im Orchester. Der Solist war damals mein Geigenlehrer und ich war unglaublich stolz, da mitspielen zu dürfen und ich finde dieses Stück fantastisch, wunderschön. Ja.
Leider gibt es von diesem Konzert keine Aufnahme mehr, deswegen hören wir jetzt das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Marek Janowski. Die Solistin ist Julia Fischer. Thank you. Heute zu Gast Miriam Liedvogel, Ornithologin, Evolutionsbiologin, Direktorin der Vogelwarte Helgoland. In ihrer Forschung befasst sie sich mit dem Vogelzug, unter anderem mit der Frage, welche Rolle die Gene dabei spielen. Wir tauchen gleich tiefer ein in die faszinierende Welt der Vögel, sprechen zum Beispiel darüber, woher eine junge Mönchsgrasmücke weiß, wann sie wohin fliegen muss, um zu überwintern. Dazu wie immer in den Zwischentönen eine Musikauswahl ausgesucht von unserem Gast. Das hier sind Tonsteine Scherben mit Lass uns ein Wunder sein. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Großartige Rio Reiser, dann noch mit seiner Band Tonsteine Scherben. Lass uns ein Wunder sein, gewünscht von Miriam Liedvogel, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Rio Reiser ist ja einer, der seine Gefühle gern mal rausbrüllt, unterstützt eben von einer Band, die laut, dreckig, ungestüm ist. Eine Band, die auch den Aufstand forderte. Waren Sie eine Rebellin dann später?
Überhaupt gar nicht, nee. Aber ich glaube, ich habe mir ganz oft in meinem Inneren gewünscht, dass ich sowas mache, ja, dass ich einfach mal losschreie oder rumpoltere, war schon auch so die Zeit, wo, wenn man so anfängt, also Kindheit ist irgendwie unbeschwert, ja, man macht, lebt einfach so frei nach der Nase aus dem Bauch raus. Und dann irgendwann fängt man an, so zu reflektieren. Und ich glaube, bei mir war da auch ganz viel, wo ich mir so Privilegien bewusst wurde und irgendwie gemerkt habe, dass es extrem ungerecht verteilt ist, vieles, was Möglichkeiten, aber auch Begabung oder ja überhaupt Räume, die man erkunden kann, angeht. Das hat nicht jeder die gleichen Möglichkeiten. Und das war das, was ich auch heute noch, ja, es ist schrecklich. Das ist irgendwie, dann dachte ich immer, wie kann das sein, dass das nicht geändert werden kann? Das muss doch irgendwie möglich sein, dass man irgendwie diese Welt gerechter macht oder so diesen Drang, die Welt zu retten, den habe ich, glaube ich, schon da. Vielleicht habe ich den immer noch, wahrscheinlich schon, in einem realistischeren Rahmen. Aber ja, eigentlich, also ich war überhaupt gar kein lauter Rebell. Aber ich glaube, so den inneren Wunsch zu rebellieren hatte ich schon. Ja, ich hatte auch am Ende meiner Schulzeit, bin ich daran vielleicht auch so ein bisschen verzweifelt, weil ich gar nicht so genau wusste, wohin mit all dieser Wut oder mit diesem, ich weiß gar nicht, ob das Wut ist, aber irgendwie so diese Verzweiflung zu sehen, dass viele Sachen einfach nicht so sind, wie ich sie für richtig halten würde. Oder.
Aber was heißt das? Also verzweifelt?
Irgendwie keine richtige Lösung dafür finden. Und ich bin, also ob das jetzt nun damit begründet ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich war auch während meiner Schulzeit oder zum Ende der Schulzeit lange krank. Ich hatte eine Essstörung. Ich war lange in einer psychosomatischen Klinik stationär, also insgesamt fast 2 Jahre. Das ist schon irgendwie eine einschneidende Zeit gewesen, wo ich viel wahrscheinlich auch darüber gelernt habe, wie kann man vielleicht mit anderem Handwerkszeug so eine Wut oder irgendwelche Gefühle, die da sind, besser kanalisieren und besser vielleicht zielorientierter einsetzen, als sie gegen sich selber zu richten. Ja, weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt, aber es war auf jeden Fall in der Zeit auch so, dass ich da sehr viel auch an mir gearbeitet habe.
Und das ist ja etwas, was viele betrifft, ne? Vor allen Dingen viele Mädchen betrifft, genau in dieser Zeit, ne? In der Jugend, im frühen Erwachsenenalter. Was hat Ihnen, abgesehen vom Klinikaufenthalt, denn dann geholfen, da wieder rauszukommen?
Ja, das stimmt. Das ist keine wirkliche Seltenheit. Und wenn man da so richtig drinsteckt, dann ist es eigentlich auch so, dass, also für mich war das jedenfalls so, dass ich nicht dachte, dass ich das jemals ändern kann, weil man irgendwie so dieser Horizont, diese Dimension von diesem Wirrwarr, in dem man da drin hängt, ist irgendwie so groß, dass dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das jemals anders wird oder jemals aufhören könnte. Und ich glaube, gut zu sehen ist, dass das geht, ja. Also man kann da rauskommen, man kann auch wieder völlig lebendig werden und sich mit anderen Sachen beschäftigen. Das ist aber auch viel, was, glaube ich, viel Kraft braucht, viel Mut braucht. Und was für mich wichtig war, ich habe dann nach der Schule ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Und da war, glaube ich, primär für mich wichtig, ich wollte irgendwo woanders sein, wo mich niemand kannte, wie ich früher war, wo mich niemand mit irgendwas verglichen hat, was ich vielleicht sonst so gemacht habe oder so, wo ich so mich selber wieder auf stabilere Beine bringen konnte, wo ich irgendwie ausprobieren konnte, wo ich auch merken konnte, was passt für mich und was passt für mich irgendwie nicht und was kann ich und was kann ich nicht und wo bin ich überhaupt hin. Und da war ich in Ostfriesland an der Küste in so einem Nationalparkhaus.
Dornumersiel, ne?
Ja, Dornumersiel, genau. Das war, ja, ist so ein zur Sommerzeit überlaufen von Touristen und im Winter wohnen da 80 Seelen oder so. Ist wirklich mini, mini klein. Und dann war so ein Wintertag, da fuhr einmal am Tag das Postauto vorbei und wenn das nicht gehalten hat, dann war es das. Dann ist da nichts Spannendes mehr passiert, außer eben draußen sein können. Und das habe ich auch da jeden Tag gemacht und genossen, jeden Tag am Deich sein. Und das war für mich auch so die Zeit, wo ich das erste Mal so diese beeindruckende Schönheit und diesen Verlauf von saisonalen Phänomenen, wie eben auch Vogelzug, zu erleben. Jeden Tag am Deich sein, das heißt, ich wusste wirklich ganz genau, jetzt, heute ändert sich irgendwas, heute kommt ein Vogel dazu, heute kommt eine Art neu an, heute zieht irgendjemand wieder ab. Fand ich absolut großartig.
Was waren denn Ihre Aufgaben im Freiwilligen Ökologischen Jahr?
Ich hatte einen ganz fantastischen Chef. Ich konnte mir eigentlich mehr oder weniger aussuchen, was ich gerne machen möchte. Also so ein paar Sachen, die gemacht werden mussten, waren so Exkursionen leiten. Also wir hatten ganz viele Schulklassen da, die ich dann durchs Watt geführt habe. Und ich kam aus dem Schwarzwald. Ich hatte natürlich auch nicht wirklich super viel tiefes Wissen über Salzwiese oder Wattenökologie. Das waren dann so Sachen, die ich mir selber erstmal beibringen musste. Das hat mir aber unglaublichen Spaß gemacht. Und was ich auch nicht gedacht hätte, was mir auch Spaß gemacht hat, diese Sachen dann weiterzugeben. Also Schülerinnen und Schülern zu erklären, warum das Wattenmeer so einzigartig ist und irgendwie auch dafür zu sensibilisieren, wie wichtig ist, dass wir uns darum kümmern, dass das bestehen bleibt oder was so besonders an Salzwiesen ist. Und ich habe auch ornithologische Exkursionen gegeben. Das war auch was mir super viel Spaß gemacht hat, wo ich auch weiß, wo ich viel, viel gelernt habe. Also ich war keine Ornithologin, als ich dahin kam. Und da war es anfangs eigentlich auch immer so, wenn so die Profis kamen mit ihren Spektiven, dann war ich immer erst, dachte ich, oh je, hoffentlich fragen die mich nicht irgendwelche Sachen, die ich überhaupt gar nicht weiß. Und das war so in den ersten Monaten schon so. Und dann zum Ende von diesem Jahr war es eigentlich so, dass ich immer gedacht habe, ah ja, da kommen Leute, die können mir noch erzählen, wo sonst noch was anderes los ist oder so. Da war ich dann eher so, ja, schon im Groupie-Tum irgendwie angekommen. Also da war ich so Teil von diesen Kennern.
Nur das große Spektiv noch wahrscheinlich, das
ja,
eigene.
Das habe ich mittlerweile auch. Ja, genau, ja, klar, das hatte ich da nicht. Ja, damals, aber wir sind schon auch mit Spektiven losgegangen auf solche Erkundungen. Was ich auch gemacht habe, war, also ich hatte wirklich sehr, sehr gerne so vor allen Dingen Grundschulklassen da, das ist irgendwie toll, da kann man viel begeistern, da sind, die stellen alle möglichen Fragen, die kann man sich überhaupt nicht ausdenken, und suchen halt nach Antworten und das ist schon eine Weile her, ne? Mittlerweile gibt es sehr, sehr viel, auch richtig tolle Bücher für Kinder.
Sie haben selber eins geschrieben?
Ja, das ist jetzt nicht das, was ich so hervorheben wollte.
Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe dieses Buch, ich habe bei der Recherche für diese Sendung, bin ich darauf nochmal gestoßen und dachte, ach, das kannte ich doch. Ich war mit den Kindern häufiger auf Spiekeroog. Und da war dieses Buch durchaus präsent. So ein Wattführerbuch war das ja für Kinder, so ein Bilderbuch, ne?
Das ist ja cool, ja. Dann lesen das tatsächlich Leute, ja. Aber also,
ich denke schon. Da oben an der Küste auf jeden Fall. Genau.
Ja, also das war schon was, was ich im Winter gemacht habe. Also dieses, ich habe das geschrieben, ja, das war eher so für mich so, das musste halt auch, das gehörte auch dazu, aber was mir Spaß gemacht hat, war so das zu illustrieren, also irgendwelche Bilder dazu.
Das heißt, die Bilder darin sind auch von Ihnen?
Ja, die, ja. Also ich glaube, auf die bin ich stolzer als auf den Text.
Ach schön, ja. Also ein Bilderbuch für Wattforscher. Wie heißt es? Kleiner Wattforscher oder sowas, ne? Oder
ja,
Handbuch für
ja,
kleine
genau.
Wattforscher?
Ja. Ja, auch überhaupt nicht gegendert natürlich damals. Und
es ist ja auch ein paar Jahre alt.
Es ist was älter, das stimmt. Aber was da auch, dazu gibt es auch so einen Bestimmungsbogen. Ja, das ist, da habe ich dann, weil ja, ich hatte, glaube ich, vorher schon mal gesagt, so Schnecken oder Muscheln, also auch Landschnecken oder Süßwasserschnecken, fand ich immer super toll. Habe ich auch exzessiv eigentlich alles gesammelt. Also ich bin eine leidenschaftliche Sammlerin von allen möglichen Sachen und unter anderem halt an der Nordsee, ja, bietet sich nun mal an, Muscheln und Schnecken. Und die will man natürlich auch bestimmen können. Und das ist teilweise gar nicht so einfach mit Kindern schon gar nicht. Und dann haben wir so, ja, weiß ich nicht genau, dachte ich mir so, ich hätte gerne irgendwie sowas, was man mit ins Watt nehmen kann, was man da auch auf die Wattfläche legen kann. Und da gibt es so einen, ja, das ist so ein großer Bogen, der ist auch wasserdicht. Kann man sich so ein bisschen versuchen, Schnecken zu bestimmen, Muscheln zu bestimmen. Das hat mir Spaß gemacht.
Sie sind dann zum Studieren nach Heidelberg gegangen und dann haben Sie Ihre Promotion in Oldenburg gemacht.
Genau, also ich habe in Heidelberg das Grundstudium gemacht, dann war ich kurz mal in Berlin und habe meinen Abschluss aber in England gemacht und habe dann promoviert in
Oxford.
Ja, genau, also da habe ich meinen Abschluss gemacht und das war auch super. Da wollte ich wollte halt unbedingt ins englischsprachige Ausland, weil mir dann irgendwie schon klar geworden ist, wenn Wissenschaftssprache ist Englisch. Wenn ich mich da nicht gut verständigen kann, dann ist schwierig. Das war super, ja. Es war total spannend. Wenn ich jetzt sagen muss, welches Jahr, in welchem Jahr habe ich insgesamt am meisten gelernt, dann war das, glaube ich, dieses Jahr. Und dann habe ich genau promoviert an das erste Mal wirklich an Zugvögeln. Also es war ein Thema Magnetfeldorientierung an Zugvögeln, so die Frage, wie kann das sein? Also wir wissen, Singvögel nutzen das oder nehmen das Erdmagnetfeld wahr und nutzen das zur Orientierung, aber was ist denn da der Sensor? Ja, wie geht denn das? Also ich kann das Erdmagnetfeld nicht wahrnehmen. Wie können die Vögel das und wie nutzen die das zur Orientierung? Das war so das Thema meiner Promotion, ja.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte erstmal über das Wegsein von zu Hause sprechen. Das freiwillige ökologische Jahr hatten wir schon. Dann hatten wir gerade Oxford. Dann sind Sie für den Postdoc ganz schön durch die Welt gekommen und oder beziehungsweise durch Europa gekommen. Waren also viel von zu Hause weg, von Freunden weg. Und Sie haben mir im Vorfeld gesagt, dass da Videoschnipsel eine richtig wichtige Rolle spielen, wenn Sie weg sind, die Verbindung zu halten. Und einer davon hat mit diesem Song hier zu tun. Rosenstolz, ich bin ich, wir sind wir. Was sind Videoschnipsel und was steckt hinter diesem Lied von Rosenstolz?
Also Videoschnipsel, wie ich sie jetzt mal nenne. Wir haben uns ganz oft ja, mit Freunden überall auf der Welt, wenn ich irgendwie nicht gerade in der Nähe war oder so, oft hat man ja so ein Gefühl, das verbindet man mit irgendeinem bestimmten Lied oder auch mit einem Musikvideo dazu. Das war so die Zeit, da habe ich dann überhaupt angefangen, so Musikvideos anzuschauen und super spannend zu finden. Und dieses spezielle Lied ist was, was für mich eine besondere Bedeutung hat. Und das verbindet mich mit, ja, mit den Menschen, mit denen ich jetzt zusammenlebe. War irgendwie was, wo, ja. dieser Inhalt von diesem Video war so ein, hat halt so ein ganz, ganz tiefes, warmes, verbundenes Gefühl. Und das war einer von diesen Videoschnipseln, die wir uns immer hin und her geschickt haben.
Nächster Song, den wir von Ihnen hören, ist auch ein Videoschnipsel. Die Electronic Stars von Daft Punk aus Frankreich, bekannt für die silberglänzenden Helme und zahlreiche Hits. Was ist das für ein Videoschnipsel?
Ja, das ist so ein abstrakter Videoschnipsel. Das ist auch so ein...
Fast ein animierter Kurzfilm, ne, muss man sagen.
Ja, ist super genial. Kann man wahrscheinlich sogar ohne Musik anschauen und trotzdem spüren, worum es geht. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Aber ja, finde ich ein großartiges Musikvideo.
Wir hören jetzt den Song. Daft Punk, Something About Us. Sie haben den Deutschlandfunk erwischt. Hier sind die Zwischentöne. Zu Gast heute Miriam Liedvogel, zugeschaltet aus einem Studio in Wilhelmshaven. Frau Liedvogel, Sie sind, wir haben es gerade angesprochen, schon viel rumgekommen. In der Postdoc-Zeit, also man könnte glaube ich sagen in den Wanderjahren, also nach der Doktorarbeit und vor der Professur sozusagen, waren Sie in Lund, in Oxford, in Freiburg. Wie wichtig ist das für Sie als Forscherin, so rumzukommen?
Also ich habe mir eigentlich, glaube ich, weniger die Orte ausgesucht, sondern ich habe mir eigentlich immer geschaut, wo kann ich dieses Projekt, was ich jetzt gerne machen möchte, und da wusste ich eigentlich immer ziemlich genau, was es genau ist, was ich jetzt machen möchte, wo kann ich das am besten realisieren? Wo gibt's Arbeitsgruppen, die an ähnlichen Themen oder mit ähnlichen Methoden arbeiten? Wo kann ich mich da quasi so lange einnisten, um die Fragestellung, die ich jetzt gerade besonders spannend finde, ausleben zu dürfen. Und meinen ersten Postdoc habe ich in England gemacht, da war eine Arbeitsgruppe, da war mir eigentlich schon klar, ich möchte gerne verstehen, wie funktioniert Vogelzug auf molekularer Ebene. Aber wenn ich jetzt heute, quasi 10 Jahre später oder so eine Fragestellung stelle, dann habe ich ganz andere Methoden und ganz andere Technologien, die mir da zur Verfügung stehen. Aber da war das schon so, dass es noch nicht so häufig war, dass man an einem Vogelsystem irgendwie molekular gearbeitet hat oder gar genetisch, genomisch. Das war eigentlich noch gar nicht so was, was eigentlich so wirklich vorstellbar war. Aber in Oxford, in der Arbeitsgruppe, in der ich da meinen Postdoc gemacht habe, da war sehr, sehr viel Wissen über Brutbiologie von Meisen vorhanden. Und man weiß auch, dass der Zeitpunkt des Brütens eine sehr, sehr starke genetische Komponente hat. Und da dachte ich, das ist doch mal ein System, da kann man jetzt mal so anfangen zu schauen, was im Genom koordiniert, ob ein Vogel früh oder spät brütet und wie lange so Eier inkubiert werden und so. Das war so das System, wo ich mir irgendwie quasi die Methode anlernen wollte, die ich dann später auf den Vogelzug übertragen wollte. Und in Lund war auch eine Arbeitsgruppe, die hat sowas gemacht, was ich eben spannend fand, Vogelzug auf molekularer Ebene sich anschauen. Das war viel am Fitis gearbeitet. Ja, und dann habe ich mir das quasi so mein Tools so zusammengesammelt, um dann später alles wirklich jetzt tatsächlich an der Mönchsgrasmücke anwenden zu dürfen.
Wie macht man das denn? Also wir haben ja schon drüber gesprochen, über die Rolle der Genetik, dass die Mönchsgrasmücken eben, ohne es beigebracht zu kriegen, ihr Winterquartier finden, und sie schauen eben, welche Rolle die Gene dabei spielen. Aber wie kriegt man das raus? Also wie erforschen sie das? Wie sehen die Versuche aus?
Also die Mönchsgrasmücke ist ein super gut beschriebenes System, eigentlich aus wirklich einer beeindruckenden Reihe von Züchtungsexperimenten in den 80er, 90er Jahren von Peter Berthold und Andreas Helbig. Die hatten Vögel, die eben nach Südwesten oder nach Südosten ziehen im Herbst, in Käfigen gehalten und selektiv verpaart. Das heißt, Papa und Mama von so einem Pärchen, da wusste man, die ziehen entweder nach Südwesten oder nach Südosten.
Das ist das, was Sie vorhin beschrieben haben, dass es da eben alles gibt bei den Mönchsgrasmücken. Teilzieher, Langstrecke oder wie auch immer. Also, dass es da verschiedene Populationen gibt, die verschieden ziehen. Manche bleiben vor Ort, manche ziehen nach Süden, andere dann woanders hin und so weiter und so fort.
Genau, gut, dass Sie das nochmal erwähnt haben. Also diese Populationen, die nach Südosten und nach Südwesten ziehen, die brüten quasi westlich und östlich von einer sogenannten Zugscheide. Das ist eine imaginäre Linie, wo dann, wenn man westlich davon brütet, zieht der Vogel südwestlich ums Mittelmeer rum. Und wenn er östlich davon brütet, also jetzt mal sehr platt gesagt, zieht er südöstlich ums Mittelmeer herum. Und das sind so traditionelle Zugrouten, die Vögel wählen, weil sie vermeiden wollen, über so große ökologische Barrieren wie zum Beispiel das Mittelmeer oder auch die Sahara an den breitesten Stellen drüber fliegen zu müssen. Weil so ein kleiner Singvogel, der muss da dann nonstop drüber fliegen, der kann sich nicht auf dem Wasser ausruhen oder in der Wüste ausruhen, sondern da ist dann schon ganz klar, das muss man durchhalten ohne Stopp. Und in den meisten Fällen ist es eben sehr viel vorteilhafter, außenrum zu fliegen. Und so hat sich quasi diese Zugscheide entwickelt. Und diese Züchtungsversuche von Berthold und Helbig, die haben einem ganz, ganz klar gezeigt, dass diese Richtung eine klare, starke genetische Komponente hat. Und zwar haben die Papa und Mama als Südwestzieher miteinander verpaart, die Eier aufgezogen, isoliert von den Eltern. Also die konnten nie, die haben die Eltern nie gesehen, die konnten von den Eltern.
Die wurden dann von Menschen gefüttert sozusagen?
Ja, genau. Ganz, ganz viele, sehr, sehr viel Arbeit. Man wollte dieses Lernen ausschalten, also was zum Beispiel beim Waldrapp so wichtig ist, ja, der muss das lernen, aber bei der Mönchsgrasmücke kann man eben ganz gezielt dieses Lernen ausschalten und dann konnte man, wenn diese Vögel dann Flücke waren, kann man die in Orientierungsversuchen testen und die ziehen nicht richtig, sondern der Vogel hopst in eine Richtung, grob, in die er draußen auch ziehen würde.
Ach, Wahnsinn.
Und,
ja, okay.
Ja, und das haben die sich eben dann auch zunutze gemacht und haben dann quasi geschaut, okay, wir wussten, die Elternvögel ziehen beide südwestlich. Was machen denn die Jungen, die die Eltern ja nie kennengelernt haben? Und dann konnten die eben zeigen, dass die Jungtiere exakt das Gleiche machen, was die Eltern machen. Also die ziehen dann auch nach Südwesten. Und das Gleiche ist der Fall, wenn man die Eltern eben von einer Südostpopulation wählt. Und dann haben die natürlich sich auch gefragt, ja, was passiert denn, wenn wir
mit dem anderen, genau,
Südost, ja, Südosten, ja, ja. Mit dem anderen. Und das haben sie natürlich dann auch gemacht. Und da konnten die zeigen, dass diese Vögel so eine Zwischenrichtung eigentlich wählen, also in südliche Richtung sich orientieren. Die, jedenfalls wurde das lange so interpretiert, in der freien Natur höchstwahrscheinlich unter großer Gegenselektion steht, weil die eben über die Alpen, übers Mittelmeer, wenn sie über die Sahara ziehen, an der breitesten Stelle darüber hinwegziehen müssen, was höchstwahrscheinlich...
Also sie würden sterben.
Ja, genau. Das war eigentlich so die Vermutung. Das wäre so. Genau. Und wenn die dann sterben, dann kommen die ja nicht zurück. Das heißt, dieses, was auch immer die in ihren Genen da hatten, kommt nicht in den Genpool von dieser Population mit rein und wird raus gefiltert quasi. Genau. Und das wusste man. Aber was man damals auch noch überhaupt nicht machen konnte oder überhaupt sich nicht wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte, dass man dann wirklich mal in der Lage ist von dieser, das heißt dann quantitative Genetik, also dass man sieht, da ist was, was vererbt wird und relativ dominant, dass man dann sagen kann, okay, aber wie viele Gene sind das? Oder wie was ist die molekulare Architektur, die dieses Verhalten oder diese Variabilität in dem Verhalten steuert? Und das war dann so das, wo ich dachte, okay, das würde ich wirklich gerne rausfinden. Das will ich nach wie vor gerne rausfinden. Ja.
Aber wie geht man dabei vor? Also ja. Das, ihr habt das jetzt, glaube ich, verstanden. Und es muss da sozusagen für das Verhalten, was man nachweisen konnte, muss es ja eine Entsprechung in den Genen geben. Aber dann ist so ein Genom ja ziemlich groß. Da ist viel drin. Wie findet man das denn raus, welche Gene da aktiv sind?
Also wenn man Verhalten auf molekularer oder genetischer Ebene charakterisieren will, dann ist essentiell, dass man das Verhalten so genau wie möglich quantifiziert oder misst oder irgendwie in verschiedene Parameter passen kann, ja, dass man dann ganz genau das also möglichst messen kann. Also aber Verhalten ist jetzt nun mal, es ist jetzt nicht so wie Schnabellänge oder so, die kann man natürlich sehr genau messen und da kann man auch die Variationen relativ gut quantifizieren und so ein Verhalten hat halt verschiedene Dimensionen und das möchte man möglichst genau quantifizieren. Idealerweise natürlich auch da, wo es stattfindet, also im Zug. Und diese Experimente, über die wir gerade geredet haben, das waren ja Sachen, die fanden statt in...
Im Käfig.
Genau, im Käfig. Und man nutzt es als einen guten Anhaltspunkt, was der Vogel höchstwahrscheinlich draußen in der Natur macht. Was damals noch nicht möglich war, was jetzt aber geht, ist, dass man so einen kleinen Singvogel auch auf dem Zug quasi verfolgen kann.
Also mit einem GPS-Sender sozusagen, oder?
Ja, mit einem GPS-Sender nicht. Die GPS-Sender sind, das wäre fantastisch. Das sind die Sender, die wiegen immer noch bestimmt gut 3 Gramm. Und so eine Mönchsgrasmücke wiegt 17 Gramm.
Das
funktioniert nicht. Also da braucht man schon wirklich einen größeren Vogel, um so einen GPS-Sender drauf zu packen. Aber ganz speziell für so kleine Singvögel wurde eine Technologie entwickelt, die heißt Hell-Dunkel-Geolokation. Das ist im Prinzip ein Lichtsensor, ein ganz, ganz hochsensitiver Lichtsensor, gekoppelt an einen Datenchip. Und das wiegt weniger als ein 0,5 Gramm. Also das kann man gut auf so einen kleinen Singvogel draufpacken. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Rucksack. Die Daten werden archiviert. Das heißt, die Daten werden nicht wie bei GPS über Satelliten an unseren Computer gesendet, sondern man muss tatsächlich diesen Vogel, auf dem man diesen Geolokator aufgebracht hat, der fliegt dann in sein Überwinterungsgebiet und dann kommt er wieder. Und dann müssen wir uns darauf verlassen, dass der wirklich auch wieder dahin kommt, wo wir ihn im Vorjahr besendet haben, idealerweise wieder in sein Territorium geht, dass wir den auch finden, weil der Sender piepst nicht oder so. Also wir müssen wirklich.
Und Sie haben gesagt, Mönchgrasmücken, die sind gerne im Gebüsch und präsentieren sich nicht so wie ein Rotkehlchen. Da habe ich aufgepasst. Also das heißt, die müssen sie dann fangen.
Genau, aber die singen ja zum Glück auch, das hatten Sie ja auch schon erwähnt. Ne? Also wir machen das schon auch zu uns zunutze, dass die Männchen dann sehr territorial singen zur Brutzeit, dass wir die dann entdecken. Man läuft dann mit einem Fernglas durch den Wald und sucht halt, da ist eine Mönchsgrasmücke, ist die beringt, hat die so einen Sender? Und wenn man dann das Glück hat zu sehen, da kommt was aus den Federn raus, das scheint so ein Kandidat zu sein, den wir wieder fangen müssen, dann müssen wir den Vogel wieder fangen, genau. Und dann kann man erst diesen Datenchip quasi abnehmen. Auf diesem Geolokator ist eine ganz exakte Zeit und Datum gekoppelt mit der Lichtintensität. Diese Lichtintensitätszeitreihe, die laden wir uns dann runter und dann kann man nachträglich über den Zeitpunkt des Höchststand und die Tageslänge, Längen- und Breitengrad berechnen. Zu einer gewissen Güte und dann kann man quasi rückwirkend rekonstruieren, wo der Vogel wann war.
Der Wahnsinn, aber eine wirklich sehr, sehr aufwendige Forschung und auch personalintensive, ne? Also wenn Sie die dann fangen müssen, stelle ich mir auch nicht so einfach vor, so eine Mönchsgrasmücke, so eine kleine zu schnappen.
Ja. Man braucht schon sehr viel Leidenschaft, das stimmt schon und man muss auch leiden können. Also oft ist es wirklich so, man sieht den Vogel und der will einfach nicht wieder ins Netz kommen. Ja, und dann... Dann muss man schon Durchhaltevermögen haben. Aber dann, wenn man dann diesen Vogel in der Hand hat, das ist wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Das ist wirklich ganz, ganz super großartig.
Musikalisch geht es jetzt nach Norwegen. Kings of Convenience, ein Duo bestehend aus Erik Böje und Erlend Öje, der auch als Whitest Boy Alive unterwegs ist. Wie sind Kings of Convenience in Ihr Leben getreten, Frau Liedvogel?
Die sind in Schweden in mein Leben getreten. Da war ich ganz frisch als Postdoc und wir hatten so einen Doktorandinnenkurs gerade organisiert, waren alle irgendwie ziemlich fertig. dann haben die da gespielt und ich kannte die davor so nicht so super intensiv, aber wir haben uns dann eine Karte gekauft und sind aufs Konzert gegangen. Es war einfach absolut grandios. Also kann ich nur empfehlen, die sind live der Hammer.
Kings of Convenience 24-25 live at Radio DJ in Mailand aus dem Jahr 2010.
She'll be gone soon, you can have me for yourself. She'll be gone soon, you can have me for yourself. But do give, just give me today, or you will just scare me away.
die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Miriam Liedvogel ist zu Gast. Frau Liedvogel, wir haben jetzt schon einiges gehört zu den Mönchsgrasmücken und der Orientierung. Sie haben skizziert, wie Ihre Forschung funktioniert, wie Sie herausfinden zu versuchen, welche Gene verantwortlich dafür sind, dass Mönchsgrasmücken ihr Winterquartier finden und auch wieder zurück. Wie weit sind Sie denn dabei gekommen? Also konnten Sie da schon Gene identifizieren?
Genau, ich hatte ja gerade gesagt, wie wir das Verhalten im Feld so charakterisieren. Und da, bevor wir den Vogel freilassen oder bevor wir den Vogel wieder fliegen lassen, nehmen wir eine kleine Blutprobe. Also wir nutzen ein paar wenige Bluttropfen sind beim Vogel ausreichend, um das komplette Genom sequenzieren zu können. Also das liegt teilweise da, also Vögel haben in ihren Erythrozyten, in den roten Blutkörperchen noch einen Kern. Das heißt, da ist die DNA drin. Also wir haben da massig DNA aus so einem Bluttropfen, was wir nutzen können, um dann die DNA zu extrahieren und dann das gesamte Genom zu sequenzieren. Und für jeden einzelnen Vogel wissen wir genau, was der draußen gemacht hat, aufgrund dieser Geolokator-Daten. Und dann können wir die Variabilität in dem Verhalten mit der Variabilität im Genom korrelieren. Also die Genome von denen, die in die eine Richtung ziehen, mit den Genomen, die was ganz anderes machen, vergleichen, um zu schauen, wo sind da Bereiche im Genom, die anders sind, die höchstwahrscheinlich dafür kodieren, dass die Richtung irgendwie beeinflusst wird. Und es ist nicht so, dass wir da jetzt einen Bereich im Genom finden, sagen, ah ja, okay, klar, wenn der so und so ausgeprägt ist, dann ziehen die nach Osten und die anderen ziehen nach Westen. Das ist leider nicht so einfach, sondern man muss sich ja auch irgendwie vorstellen, das ist so ein Verhalten, das ist super komplex. Also es muss zur richtigen Zeit stattfinden, es muss in die richtige Richtung gehen, es muss auch zur rechten Zeit wieder aufhören. Der Vogel muss vorher auch wieder zum richtigen Zeitpunkt anfangen, sich Fettreserven anzufuttern, damit er diese energiezehrende Reise überhaupt übersteht. Man muss rechtzeitig anfangen, seine Federn zu mausern, dass er halt bestens ausgestattet ist, um so einen wirklich anstrengenden Zug auf sich zu nehmen. Und wir finden Bereiche, wo, also in Genen oder in regulierenden Bereichen, die zum Beispiel die zirkadiane Rhythmik verändern. Also, dass wir wissen, wann wir morgens aufstehen müssen und dass wir abends ins Bett gehen. Das wird ja, gibt auch so eine molekulare Uhr, die das steuert oder mitsteuert. Und das ist bei Vögeln ähnlich. Und wir sehen, dass da Variabilitäten bestehen, die wahrscheinlich auch dafür verantwortlich sind, dass dieser Vogel sein Verhalten auf so eine Nachtaktivität ändert, wenn die Zugzeit eintrifft. Und das hört auch wieder auf, wenn er im Überwinterungsgebiet angekommen ist, dann flippt er wieder auf seinen normalen Modus quasi zurück. Und das muss ja alles irgendwie reguliert werden. Und da sehen wir Bereiche, die da höchstwahrscheinlich eine Rolle spielen. Wir sehen auch Unterschiede in so Genen, die für Immunsystem kodieren. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass wenn man, natürlich muss man irgendwie sich wehren gegen Krankheitserreger, muss das Immunsystem fit genug sein, die bekämpfen zu können. Und wenn man sich aber vorstellt, man ist dann auf einmal in einer ganz anderen Umgebung, man ist dann irgendwo in Afrika oder am Mittelmeer, dann sind da andere Parasiten oder andere Erreger und da muss man auch mit klarkommen. Und da sehen wir schon, dass bei verschiedenen Zugvögeln, also nicht nur bei der Mönchsgrasmücke, oft da Besonderheiten in der Immunkompetenz von diesen Vögeln vorhanden ist, die denen wahrscheinlich ermöglicht, da gut zurechtzukommen und das gut zu meistern, verschiedenen Krankheitserregern ausgesetzt zu sein.
Also wir merken, da sind ganz viele Dinge, die man noch erforschen kann, was das Genom angeht, und da ist die Forschung noch lange nicht vorbei wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Das wird so schnell nicht langweilig, das ist auf jeden Fall so, ja.
Jetzt haben wir geklärt, dass es genetische Ursachen dafür gibt, dass die Vögel wissen, wann sie ziehen müssen, dass sie sozusagen erstmal in den Zugmodus kommen, dass sie auch vielleicht wissen, wohin sie ziehen müssen. Nur reicht ja das Genom nicht aus dafür. Sie haben es gerade schon angesprochen, es muss ja Systeme geben, wie die Vögel dann den Weg finden, wenn sie da wissen, die Richtung muss es sein, wie sie überhaupt wissen, welche Richtung ist wo. Also Magnetfeld haben Sie, glaube ich, schon angesprochen, dass das eine Rolle spielt. Wie funktioniert das denn eigentlich?
Ja, genau. Also der Vogel weiß, ich muss jetzt losfliegen in die Richtung und dann höre ich wieder auf. Aber wie halte ich denn diese Richtung? Da nutzen Vögel
einen Kompass,
genau,
sozusagen. Ja.
Genau, wir würden einen Kompass nehmen oder vielleicht eine Karte oder eben das Navi. Und so ein, das machen die Vögel auch. Die haben einen Kompass, also die nutzen einen Kompass und um den zu eichen, können sie verschiedene Referenzsysteme nutzen. Primär hängt das natürlich auch davon ab, ziehen die tagsüber oder ziehen die jetzt nachts? Weil wenn sie tagsüber ziehen, ist die Sonne zum Beispiel was, wonach man sich orientieren kann. Und die Sonne ändert aber ja ihre Position am Himmel in Abhängigkeit von der Tageszeit. Das heißt, der Vogel muss, wenn er einen Sonnenkompass nutzt, einrechnen, wann am Tag das ist, um dann trotzdem die richtige Richtung halten zu können. Das können Vögel, viele Insekten haben auch so einen zeitkompensierten Sonnenkompass und nutzen die Sonne zur Orientierung. Aber wenn ich nachts ziehe, dann ist die Sonne irgendwie auch wenig hilfreich. Und ich hatte ja gesagt, die meisten Singvögel, die ziehen nachts. Und die können schon auch einen Sternenkompass nutzen. Wie der genau funktioniert, wissen wir noch nicht voll. Also das ist der Sternenkompass.
Auch da verändert sich ja das Sternenbild, weil die Erde sich dreht und so weiter.
Ja, genau. Und die nutzen weniger diese Sternbilder, sondern die nutzen das Rotationsmuster eigentlich. Und wenn man mal irgendwie in einer sternklaren Nacht draußen liegt und so den Sternenhimmel anschaut, dann merkt man, wie der sich dreht. Also natürlich drehen wir uns, aber es sieht so aus, als ob sich der Sternenhimmel dreht. Und das Rotationszentrum ist da, wo bei uns auf der Nordhalbkugel der Polarstern ist. Und der Vogel weiß, in die Richtung geht es zum Pol und in die andere Richtung geht es zum Äquator. Und das ist für den Vogel quasi, also so vermuten wir jedenfalls, die entscheidende und wichtige Information, dass das ist quasi die Achse, anhand der er sich orientieren kann. Und was sowohl tagsüber als auch nachts immer zur Verfügung ist das Magnetfeld. Und das ist auch immer da, auch wenn es bewölkt ist. Wenn man halt diese Himmelskörper nicht sieht, die man normalerweise auch nutzen kann zur Orientierung. Das Magnetfeld ist immer da. Und wir wissen, dass Vögel und auch viele andere Tiere das Magnetfeld wahrnehmen können. Wie genau das funktioniert, ist noch nicht komplett letztendlich verstanden. Aber wir wissen, dass sie es nutzen. Und wir wissen, dass wir, wenn wir jetzt quasi dem Vogel vorgaukeln, das Magnetfeld zeigt eine andere Richtung, dann ändert der Vogel auch entsprechend seine Orientierung. Deswegen wissen wir, das ist eine ganz wichtige Komponente, die der Vogel zur Orientierung nutzt. Und das Magnetfeld wird ja, also das kann man sich vorstellen wie so einen großen Stabmagneten, wo die Magnetfeldlinien unten am Südpol austreten, quasi rechtwinklig. Und dann kreisen die einmal da um die Erde rum und treten am Nordpol, also am magnetischen Nordpol, dann da wieder quasi senkrecht ein. Und der wichtigste Hinweis ist, der Inklinationswinkel von diesen Magnetfeldvektoren.
Also diesen, Sie haben es beschrieben, diesen Wellen, die dann oben eintreten, unten raussteigen, oder was?
Genau, also quasi so der Eintrittswinkel auf die Erdoberfläche. Ja, der ist am steilsten am Pol und dann wird er immer flacher zum Äquator hin und am Äquator läuft er quasi parallel zur Erdoberfläche. Und der Vogel kann diese Änderung in dieser Inklination oder halt in diesem Winkel, in diesem Eintrittswinkel wahrnehmen und weiß dann, okay, wenn es flacher wird, dann fliege ich zum Äquator und sonst fliege ich zum Pol. Und das ist für den Vogel quasi diese Qualität des Magnetfelds, die er zur Orientierung nutzt.
Aber abgefahren, mit welchem Organ kann er das denn wahrnehmen, der Vogel? Also irgendwas muss er ja haben, was wir nicht haben, oder?
Ja, wahrscheinlich ist es eine sensorische Modalität, die wir jetzt nicht, also ich kann das nicht wahrnehmen, ja. Manche Leute
bisher auch nicht.
Behaupten
vielleicht
von sich.
Müsste ich es beigebracht kriegen, aber.
Ja, das stimmt, vielleicht müssten wir das lernen. Also ich kann es jedenfalls auch nicht. Also wir gehen davon aus, dass das quasi auf Grundlage von einer biochemischen Reaktion stattfindet. Und das sind Quantenphänomene, die da eine Rolle spielen. Also es ist super abstrakt, ja. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, dass man sich das einigermaßen vorstellen kann. Also wir vermuten, dass es im Auge stattfindet. Und zwar gibt es da Orientierungsversuche, die Vögel unter Licht verschiedener Wellenlänge getestet haben. Und da konnte man zeigen, dass Vögel sich bei grün, blau, türkis, farbenem Licht super gut orientieren können. Aber wenn es dann so längerwellig wurde, so rot und gelb, dann war die Orientierung anhand des Magnetfelds, hat sich aufgelöst und die Vögel waren irgendwie nicht mehr orientiert, also konnten das Magnetfeld nicht mehr nutzen. Deswegen hat man vermutet, okay, das Auge scheint, also es ist schwierig zu erklären, wenn das Auge keine Rolle spielt. Und dann gab es einen Physiker, auch 1980er Jahren oder so, der hat gesagt, ja, man könnte so eine Radikalpaar-Reaktion, da geht es darum, dass die freie Elektronen, die in eine Richtung spinnen, also die entweder parallel oder antiparallel angeordnet sind. Je nachdem, wie dieses Radikalpaar im Magnetfeld ausgerichtet ist, werden zwei unterschiedliche Endprodukte von dieser Reaktion gebildet. Und dieses Verhältnis von diesen zwei Endprodukten kann sich in Abhängigkeit der Orientierung von diesem Radikalpaar im Magnetfeld ändern. Und das hat erstmal niemand verstanden. Also die Biologen haben gedacht,
ich auch
okay.
Nicht.
Nee. Und dann brauchte das eine Zeit, bis sich jemand die Mühe gemacht hat, das quasi auch für Biologen und Biologinnen irgendwie verständlich zu übersetzen. Und mittlerweile vermuten wir wirklich, dass es, also wir haben jetzt so ein Kandidatengen identifiziert, das sind Kryptochrome, das sind so Blaulichtsensoren, die haben wir auch, also die haben alle, die sind überall verbreitet und auch nicht nur im Auge lokalisiert, aber die haben diese Eigenschaft, dass sie diese Radikalpaare bilden können. Und das Auge ist ja so sphärisch organisiert, dass es quasi alle Dimensionen im Raum abdeckt. Und dann kann man sich vorstellen, wenn diese Moleküle irgendwie so einheitlich da auf dieser Netzhaut verteilt sind, dann können die vielleicht in Abhängigkeit von ihrer Orientierung im Magnetfeld, haben die halt ein unterschiedliches Gleichgewicht von diesen Endprodukten, sodass der Vogel das irgendwie in seinem Hirn dann so verrechnen kann, dass das für ihn einen Orientierungsvektor gibt, den er nutzen kann.
Könnte man dann sagen, die sehen das Erdmagnetfeld dann vielleicht irgendwie?
Ja, so versuchen wir das uns selber irgendwie auch verständlich zu machen. Also könnte schon sein. Also wir wissen, es ist halt wirklich sehr abstrakt. Aber irgendeine Modalität von diesem Sinn muss sich verändern. Und da wir den nicht haben, ist es halt auch immer schwierig vorzustellen, wie fühlt sich das denn so an? So, ja. So ein Magnetfeld, ja. Also woher weiß ich denn? Ja, jetzt ist so bin ich richtig ausgerichtet. Und das stimmt schon so. Das ist in die Richtung, fliege ich mal ordentlich weiter. Das weiß ich nicht, das ist halt so ein bisschen abstrakt, ja. Aber irgendwie sowas muss es sein.
Also abstrakte Teile, aber dann eben auch richtig hands-on bei Ihrer Forschung, wenn Sie dann eine Mönchsgrasmücke einfangen müssen und untersuchen. Sehr, sehr vielfältige und ja, sehr abwechslungsreiche Arbeit, die Sie da offenbar machen. Was machen Sie denn, Frau Liedvogel, wenn Sie nicht arbeiten? Was sind so Ihre Ausgleiche?
Ich glaube, also ich bin super gerne in den Bergen unterwegs. Hier oben im Norden schwierig.
Ja.
was ich mache, ich gehe viel laufen. Also eigentlich immer, das ist mir heilig und das versuche ich so, ja, da habe ich da meine Freiräume, da kann ich mir den Kopf freilaufen. Ich gehe viel laufen, ja. Das ist für mich super.
Wir haben ja jetzt gehört von Ihnen, Sie haben ganz, ganz viele Interessen abseits der großen Forschungsfragen, die Sie beschäftigen. Also die Musik ist da, auch die Kunst, das Zeichnen, Sport. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, was Sie in Ihrem Leben haben?
Ich wünsche mir eine große Portion Gelassenheit. Vielleicht auch irgendwie anzunehmen, dass Sachen einfach nicht so schnell gehen oft, wie man sich das wünscht und dass man daran nicht verzweifelt, dass man irgendwie ja allem irgendwie so ein bisschen Zeit gibt und sich nicht so sehr hetzen lässt von allem.
Das waren sie schon, die Zwischentöne für heute. Als letzten Song hören wir nochmal ein klassisches Stück, Beethovens Mondscheinsonate, gespielt von Igor Levit, der auch schon mal zu Gast war in den Zwischentönen, auch immer mal wieder von Gästen gewünscht wird. Gibt es eine Situation, die Sie mit dem Stück verbinden?
Also die Mondscheinsonate ist für mich schon so Kindheit irgendwie. Das lief bei uns oft zu Hause, nicht notwendigerweise von Igor Levit. Und also Igor Levit ist einfach wundert mich nicht, dass er häufig gewünscht ist. Es ist so ein absolut fantastischer Mensch, ja, so ein Künstler und äußert sich, hat eine Stimme, teilt auch sehr viel von allen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also finde ich, es ist ein wirklich wahnsinnig wichtiger und beeindruckender, phänomenal toller Mensch.
Vielen Dank für Ihren Besuch in den Zwischentönen, Frau Liedvogel.
Dankeschön. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Nächste Woche ist die Architektin Regula Lüscher zu Gast bei Marietta Schwarz. Sie war Senatsbaudirektorin in Berlin und ist jetzt selbstständige Stadtmacherin. Die Zwischentöne sonntags 13.30 Uhr im Deutschlandfunk oder jederzeit in der Deutschlandfunk-App und auf deutschlandfunk.de. Ich bin Paulus Müller und jetzt der erste Satz der Klaviersonate Nummer 14, Opus 27, Nummer 2 in Cis-Moll von Ludwig van Beethoven, die Mondscheinsonate. Igor Levit am Klavier. Frau Liedvogel, machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.